Abwehrraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Ein Mann der klaren Worte. Zitat aus der IZ. Die Immobilienbranche ist über die letzten Jahre erfolgsverwöhnt. Wir mussten nicht wirklich innovativ sein und konnten das Thema ESG und Ökologie weitgehend verschlafen. Und digitalisiert haben wir uns auch nicht. Jetzt haben wir eine harte Bremsung, ein Break, der uns gut tun kann. Das sagt Fabian Köppen. Er ist eigentlich Hesse, in Frankfurt geboren, lebt aber jetzt schon lange mit seiner Familie in Hamburg. Studiert hat er ursprünglich Architektur in Darmstadt. An der IRBS hat er noch den Abschluss des Immobilienökonom aufgesattelt und damit den Wechsel auf die Bauherrenseite vollzogen. In Hamburg war er einige Jahre Geschäftsführer bei der Becken Holding, bevor er 2013 als Geschäftsführer zur Garbe Immobilienprojekte wechselte.
Garbe ist eines der größten und bedeutendsten Immobilienunternehmen in Hamburg. Das Unternehmen entwickelt, plant und baut seit mehr als 55 Jahren in ganz Deutschland Wohnungen, Büros, Gewerbeimmobilien und ganze Quartiere. Das aktuelle Vorzeigeprojekt ist das Roots, ein 19-geschossiges Holzhybrid-Hochhaus von ca. 65 Metern Höhe in der Hamburger Hafen City. Weltweit erstmalig werden mit dem Roots über 5500 Kubikmeter Nadelholz in einem Projekt verbaut. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir holen ihn vors Mikro. Mein Name ist Anna Sebizek von Jung.
Und mein Name ist Wiebke Becker und ich bin auch von Jung. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur.
Hallo Fabian, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Anna.
Fabian, die Zeiten für Projektentwickler, die sind ja momentan wirklich hart. Wie viel Spaß macht dir dein Job denn eigentlich aktuell?
Ja, die Zeiten sind vielleicht hart, aber er macht mir trotzdem Spaß. Man muss das ein bisschen längerfristig sehen. Ich habe ja auch schon ein bisschen Erfahrung und es gab auch in der Vergangenheit schon Krisen. Und Krisen sind auf jeden Fall immer Chancen.
Und wie reagiert ihr bei Garbe auf diese Chancen? Also habt ihr euer Geschäftsmodell angepasst oder wie sind da die Reaktionen auf den Markt?
Also natürlich müssen wir uns dem Markt stellen und wenn der Markt oder die Kunden Eigentumswohnungen schlechter finanzieren können, dann wird man Eigentumswohnungen weniger produzieren. Wo wir aber natürlich einen riesigen Markt sehen und wo wir auch stark sind, ist das Thema geförderter Wohnungsbau. Ich glaube, dass wir viel stärker noch in dem Bereich jetzt in Zukunft Projekte sehen werden. Mhm.
Ihr baut ja mit dem Holzhochhaus Roots ein viel beachtetes Projekt jetzt in Hamburg aktuell. Und aus den Erfahrungen heraus habt ihr das Systemhaus Response entwickelt. Das zeigt ja auch ganz schön, dass ihr über das einzelne Projekt auch hinausdenkt. Welche Learnings habt ihr aus dem Roots ziehen können in den vergangenen Monaten oder Jahren ja schon fast, ne?
Also das Response, wie wir es genannt haben, ist ein Holzfertighaus mit 7 Geschossen. Das ist letztendlich unser Learning vom Roots. Wenn man sich das Roots anguckt mit seinen 65 Metern und 18 Geschossen, das bedeutet schon, dass der Holzbau echt an seine Grenzen geht. Das ist wirklich ein ingenieurstechnisches Meisterwerk. Was wir gerne wiederholen würden, so sehe ich das nicht. Aber wir haben festgestellt, dass 7 Geschosse in Holzbau eigentlich optimal sind. So von der Statik her, von der Logistik her und so weiter. Ja. Brandschutz her.
Gibt es darüber hinaus noch Dinge, wo du sagen würdest, das hat jetzt auch noch gut geklappt, ne? Oder was war vielleicht auch noch schwierig?
Also wir beschäftigen uns ja schon seit 2015 mit dem Holzbau sehr intensiv. Also seit 2013 bin ich Geschäftsführer bei Garbe und seitdem beschäftigen wir uns mit Ökologie und mit nachhaltigen Baustoffen. Und 2015 haben wir dann in Berlin ein Gebäude gebaut, 78 Wohnungen. Und dort haben wir, das war unsere Feuertaufe, sage ich mal, da haben wir ganz viel ausprobiert mit dem Thema Holz und haben auch ganz viel gelernt und haben auch feststellen müssen, dass nicht Feuer das Problem ist bei Holzbau, sondern Wasser. Und wir haben wirklich beim Roots darauf geachtet, dass wir alle Bauteile, die ja dann so als großes Bauteil auf die Baustelle kommen, dass jedes Bauteil eingeschweißt ist und auch eingeschweißt bleibt, bis es dann einen Deckel hat, nämlich eine Decke. Und auch dort, also muss man wirklich gucken, dass die jede Decke, die man übereinander schichtet, ist ja gleichzeitig ein Dach. Und wenn dann oben das Wasser dort steht, da gibt es eine Notabdichtung, die kommt sozusagen mit dem Bauteil mit. dann muss man trotzdem dafür sorgen, dass das Regenwasser, dass das dann kontrolliert abgeleitet wird. Und es war dann schon so, dass die Bauleiter häufig damit so flitschen, ja, wie man sie so aus dem Schwimmbad kennt, ja, so aus dem Swimmingpool sozusagen, dann irgendwie dieses Wasser da weggemacht haben. Das fand ich ganz lustig.
Ja, so muss man sich zu helfen wissen, ne? Also sind dann ja auch Lerneffekte. Ja. Aber du hast gerade schon angesprochen, besonders das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt euch auch stark. Jetzt hören wir andersrum ja auch immer wieder, dass kostengünstiger gebaut werden muss, was bei manchen Personen ja auf den ersten Blick zu Widersprüchen führt. Wie ist da eure Herangehensweise? Also wie können wir gleichzeitig kostengünstiger, aber auch qualitativ hochwertig und nachhaltig bauen?
Also wir glauben bei Gabe, dass das überhaupt kein Widerspruch ist. Der wird so künstlich hergestellt. Ich denke, dass wir günstiger bauen können, wenn wir 5 Punkte berücksichtigen. Und ich habe die mal so mitgenommen. Also das eine ist, wir müssen schneller bauen. Also in Zeiten von hohen Zinsen muss man einfach verstehen, dass man das Zeit Geld kostet und wir müssen schneller planen, wir müssen schneller bauen und vielleicht müssen wir deswegen gemeinsam bauen. Und wenn wir nämlich planen und bauen letztendlich kombinieren, dann sparen wir nicht nur Zeit, sondern wir erhöhen auch die Qualität, weil letztendlich das, was dann später der Handwerker auf der Baustelle macht, das ist dann auch gleich schon richtig geplant. Und wir werden wahrscheinlich auch viel modularer bauen müssen, denn wir werden mehr vorfabrizieren müssen. Ich glaube schon, dass wir Teile, die wir als ganze Teile herstellen, die sind deutlich weniger fehlerintensiv. Sie sind häufig viel besser von der Qualität insgesamt und man verhindert beim Bauen von Teilen, dass das eine Gewerk Dinge des vorlaufenden Gewerks kaputt macht. Weil das sehen wir ja, wir bauen ein Haus, konventionell, klassisch, in Mauerwerk und dann kommt irgendwann der Elektriker und der bohrt dann riesig viele Löcher rein und macht Schlitze und durch das gesamte Mauerwerk, dann kommt der Sanitärmensch, der stellt fest, es sind irgendwie die Schächte zu klein und dann muss hier noch irgendwie ein Lüftungsrohr geführt werden und das geht wieder durch die Wand durch und so. Also wir bauen und bauen kaputt. Und wir haben das seit 3 Jahren tracken wir das bei uns bei Gabe, weil wir uns das Thema Müllvermeidung auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich habe jetzt keine Zahl. Ich mache das deswegen jetzt mal sehr, sehr grob. 1/4 von unserem Bauschutt könnten wir einsparen. Ja. Und das ist viel Geld. Das ist ja auch, Geld, ja. Also ist viel CO2, ist viel Geld. Ja, das ist eigentlich eins. Also wir können billiger bauen, wenn wir besser bauen und wenn wir besser planen, wenn wir schneller planen und wenn wir eben wahrscheinlich eben elementierter bauen. Und
das ist ja ein bisschen das, was wir auch feststellen in unseren Gesprächen, die wir haben und auch bei unseren Projekten, die wir begleiten, dass diese integrale Planung und auch dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten doch immer mehr in den Fokus rückt.
Ja, das muss sein. Also ich verstehe das gar nicht. Seit 30 Jahren, als ich irgendwie mein erstes Baupraktikum gemacht habe, schimpften damals die Bauleiter und die Poliere über die schlechte Planung. Und dann habe ich Architektur studiert und Stadtplanung und habe mir immer gedacht, es kann irgendwie nicht sein. Wir sind hier in einem Elfenbeinturm und wir überlegen uns irgendwas. Wir kriegen irgendwelche Bauphysik und so weiter mit als Fach, haben eine gute Ausbildung bekommen, aber niemals Praktika gesprochen. Und die Baupraktika, die ich dann gemacht habe, die sahen auch so aus, dass man eigentlich wirklich, das ist dann nicht in die Planung zurückgeflossen. Und ich glaube ganz sicher, und so machen wir das eigentlich auch bei Gabe, dass die Handwerker von mehr oder weniger Anfang an, also bei der Leistungsphase 2, beim Entwurf, wenn der rum ist, dann müssen die ausführenden Baufirmen mit an den Tisch. Zumindest die eigenen Bauleiter, wir haben ja sehr viel technisches Personal und die müssen zwingend am Tisch sitzen, damit eben Menschen, die aus der Planung kommen, tatsächlich gespiegelt bekommen, wie sieht denn das Detail eigentlich auf der Baustelle aus.
Welche Rolle spielt dann das Thema BIM bei euch?
Wir haben es mehrfach versucht. Wir haben, glaube ich, noch keinen richtigen Umgang mit BIM gefunden, obwohl ich ein großer Fan davon bin. Also BIM wird, natürlich haben wir das Roots mit BIM gebaut, überhaupt keine Frage. Aber häufig wird das BIM-Modell zu früh überfrachtet mit zu vielen Attributen, dann wird das BIM-Modell sehr, sehr träge. Mhm. Und das bedeutet letztendlich dann, dass der Architekt sagt, du, ich krieg das eigentlich gar nicht mehr richtig verändert oder ich krieg, oder wenn ich jetzt eine Veränderung mache, dann kostet das Tausende von Stunden. Und gerade in der Leistungsphase 2, wo man letztendlich noch viel ausprobieren muss, wo man vielleicht auch noch stark das Produkt an den Markt anpassen muss, genau an der Stelle stört BIM. Wenn man danach dann sagt, so und jetzt wissen wir, was wir bauen wollen und gerade bei so einem Hochhaus wie Roots, da weiß man ja, man baut dann irgendwie die Wohnungen übereinander, das ist im Holzbau ohnehin so, dann hilft BIM, aber auch da noch nicht attributiert die gesamte Lebenszyklus, was dahinter ist. Weil die Modelle ansonsten zu dick werden. Die sind so schwer und so schwerfällig, dass es eine halbe Stunde braucht, bis das Modell sich am Rechner öffnet. Das macht keinen Sinn.
Ja, das passt total zu unseren eigenen Erfahrungen, auch was das Thema angeht. Also wir haben eine ganz breite Auswahl an Möglichkeiten von BIM-Daten, sage ich mal, über unterschiedliche Konfiguratoren und so weiter. Aber eben immer mit Sinn und Verstand natürlich. Ne? Genau was du sagst, also in frühen Phasen braucht es sicher noch keinen Schalter oder eine Steckdose, die bis ins allerletzte Detail ausdefiniert ist. Aber es kann eben schon sehr helfen, Komponenten zu positionieren und so weiter. Und da muss man eben immer schauen, ja, wie tief ins Detail geht man dann wann, zu welchem Zeitpunkt.
Ich würde gerne nochmal zu deinem Aspekt, den du eben gesagt hast, kommen, dass schneller Bauen und Planen einfach notwendig ist. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, welche Hebel es gibt für mehr Wohnungsbau, was könnte das aus deiner Sicht und aus deinen Erfahrungen sein, wenn wir vielleicht auch den Blick nochmal werfen Richtung Verwaltung, Gesetzgeber?
Na gut, Stichwort lange Genehmigungszeiten. Das ist natürlich ein Riesenthema und ich glaube, es lässt sich auch verändern. Also da hat sich was verändert. Früher war es so, dass man als Architekt gleich Stunde Null ist man zur Bauprüfabteilung gegangen, hat gesagt, guten Tag, ich bin's hier und wir haben hier das und das vor und lass mal gucken. Und dann ist man vom Großen ins Kleine, hat man sich zusammen entwickelt und hat, dann bekam man den Hinweis, pass mal auf, an der Stelle musst du aufpassen, den Nachweis brauchen wir zwingend. Und durch diese Gespräche hat man viel mehr zusammengearbeitet. Und dann war irgendwann die Planung so reif, dass sie dann genehmigungsfähig war mit Grüneintragung. Heute gibt es so gut wie keine Grüneintragung mehr, weil es heißt dann einfach nur, man kriegt ein Schreiben, die Unterlage ist noch nicht mangelfrei. Ja, und dann wird einem im besten Fall gesagt, was nicht mangelfrei ist, oder es wird einfach nur gesagt, bitte noch einen Nachweis hiervon, einen Nachweis davon. Und da hat auch der digitale Bauantrag leider überhaupt nichts geholfen. Denn ich finde, man muss erwarten, dass ich auch mal selber als Bauprüfer auch mal digital messe. Also einfach mal zwei Punkte in einer Zeichnung, die digital vorliegt, einfach messen und feststellen, okay, 1,50 Meter ist erreicht oder eben nicht erreicht oder es ist nur zu 95% erreicht. Ja, das sind so Themen, da sage ich, da müssen wir wieder zu einem anderen Zusammenhalt kommen zwischen Verwaltung und zwischen Planern und Ausführenden. Das heißt aber nicht, dass das jetzt ein reines Bashing ist auf die Verwaltung, weil die Verwaltung ist genauso überfordert wie die Planer. Wir haben einfach zu viele Bauvorschriften. Wir müssen wieder einfacher werden, weil es ist auch die Frage, ob das überhaupt diese Regelungswut, ob die überhaupt angemessen ist. Also ob der Staat überhaupt sich in Themen rein und auch die DIN-Norm, die Industrie, sich so stark in letztendlich private Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung einschalten muss.
Wir sind ja ganz viel unterwegs und dieses Thema bekommen wir an den unterschiedlichsten Stellen auch immer wieder mit. Und jetzt gestern Abend hatten wir hier auch eine Rotonda-Veranstaltung, Sphäraumperspektiven, da waren Ulrika Schwarz und der Lothar Schubert und es ging auch unter anderem darum, wie kann das Ganze schneller werden. Und es gibt ja hier in Hamburg derzeit auch die Bemühungen von Verwaltung und auch der Wirtschaft zu schauen, wie kriegen wir diese Dinge ja reduziert? Wie können wir eine Deregulierung hinbekommen? Und in Niedersachsen ist ja seit dem 1.7. die Bauordnung geändert worden. Vielleicht ist ja da das eine oder andere auch bei. Ich bin ja immer sehr pragmatisch veranlagt. Vielleicht muss man ja gar nicht alles so neu erfinden. Gebäudetyp E sind ja mehrere Dinge gerade unterwegs. Und was wir so wahrnehmen, da tut sich halt schon eine Menge, weil diesen Druck und diese Not und dass es so lange dauert, das ist ja an allen Ecken und Enden wirklich spürbar. Ne?
Also ich gucke voller Neid nach Niedersachsen. Finde ich auch einen radikalen Ansatz, ja. Finde ich gut. Und ich finde auch den Gebäudetyp E gut. Der geht in die richtige Richtung. Nur was die wenigsten Leute wissen, dass der Gebäudetyp E befristet ist. Und die Frist ist so eng bemessen, dass die meisten gar nicht erst anfangen. Denn der Gebäudetyp E ist ein ganz dickes Brett. Das heißt, dass die ganzen DIN-Normen und so weiter, die nicht zwingend nötig sind, dass die eben nicht eingehalten werden müssen und dass man das letztendlich professionellen Bauherren, die das verstehen, was dann weggelassen wird, dass man das mit dem rechtsverbindlich vereinbaren kann. Und da sind schon in diesem Satz sind schon so viele Stolpersteine drin. Es betrifft zum Beispiel nicht den privaten Bauherrn, was ich sehr bedauere, denn die Industrie hat natürlich in den letzten 30 Jahren kontinuierlich über die Mitarbeit in den DIN-Ausschüssen die Qualitäten so weit nach oben gedreht, dass das Bauen dadurch natürlich immer teurer geworden ist. Und wenn man dann noch überlegt, dass natürlich jeder Planer, was ich total verstehe, versucht auf diese zum Teil sehr hohen Werte nochmal gewisse Sicherheiten draufzulegen, denn er selbst haftet natürlich auch für das, was er tut, dann haben wir eigentlich die Situation, dass wir nur noch versuchen, die Normen zu erfüllen. Und das tötet letztendlich Kreativität. Und ich glaube, wenn man mal anfängt, und der Typ E hat ja das Potenzial dazu, wenn wir sagen, okay, worauf müssen wir eigentlich achten, was soll unser Produkt sein am Ende, was wollen wir als Endergebnis haben, dann könnten wir, glaube ich, ganz viele Normen reduzieren und dass wir groß qualitativ schlechter bauen.
Jetzt haben wir genauer auf die Verwaltung geschaut. Wo siehst du denn bei den Immobilienunternehmen den Hebel für mehr Wohnungsbau?
Genau, wir sollten nicht immer nur nach draußen gucken, wir sollten mal wirklich uns selber angucken. Die Immobilienbranche hat die letzten 10 Jahre natürlich unglaublich gut verdient und hat letztendlich, war sehr wenig innovativ, musste sie auch nicht sein, es lief ja auch so. Das hat sich jetzt seit 2022 stark geändert und mein Rat ist, das, was wir jetzt hier bei Garbe schon längst angefangen haben, wir müssen ganz stark digitalisieren. Wir müssen gucken, was lässt sich digitalisieren, und damit meine ich jetzt nicht, wir ersetzen das Papierprotokoll mit einem digitalen Protokoll. Ja, das ist auch bei vielen noch so. Das ist, sagen wir mal, 1-0, sondern ich denke tatsächlich, es gibt mittlerweile KI, die einen unterstützt, und ich glaube, dass das ein Riesenvorteil sein kann.
Wenn wir jetzt nochmal das modulare Bauen betrachten, was du eben auch schon angesprochen hast, ne? Und auch dieses Thema, was wir haben, die Transformation, die jetzt kommen wird, die ist ja ganz, ganz stark eben auch im Bestand dann zu verorten. Das ist ja auch für viele von uns ein Thema, weil der Neubau einfach aktuell ja am Boden liegt. Mhm. Lässt sich das aus deiner Sicht auch in den Bestand übertragen oder habt ihr da auch schon Erfahrungen?
Also wir selbst haben keine Erfahrung damit. Ich glaube auch, dass es wirklich schwierig ist. Ich weiß, dass es da einige Marktteilnehmer gibt, die das zum Teil ausprobieren. Ich wünsche mir, dass das funktioniert. Also das ganze Thema modulares Bauen wird dann wirklich günstiger, wenn wir möglichst viel die Teile multiplizieren können. Dann haben wir irgendwie gute Fertigungsstraßen und so weiter. Da muss ich vorstellen, das muss ja produziert werden. Ich rede ja jetzt nicht von einem Backstein, sondern ich rede von einem Bauteil, was in der Regel eine gewisse Komplexität hat. Da ist Dämmung drin, da sind Teile Statik drin, da liegt vielleicht schon Elektro und die Installation liegt da schon drin. Das gibt's ja alles, oder ganze Barzellen oder sowas, die komplett sind. Also das lohnt sich einfach mehr, wenn man davon möglichst viele Teile produziert und große Serien herstellt. Und unsere Erfahrung ist, dass wir, je individueller wir werden, desto weniger lohnt sich das. Mhm. Und natürlich im Bestand passt halt nichts. Das ist einfach so. Und zwar auch im Neubau nicht, also im Altbau nicht. Aber auch ein Neubau hat dermaßen hohe Toleranzen, dass man halt dann doch wahrscheinlich immer wieder individualisierte Lösungen schafft. Von daher glaube ich, ist das der falsche Weg. Für die Sanierung ist die Elementierung nicht super geeignet. Da wird es einzelne Themen geben, die sind geeignet, aber der große Vorteil, den sehe ich tatsächlich bei den Elementen im Neubau. Oder in der Aufstockung.
Ja, auch das ist ein Thema. Klar.
Ich meine, wir haben, schaue ich hier nach Hamburg, dann fährt man wenige Minuten mit dem Auto und dann ist man, dann ist die Stadt fast viergeschossig. Also ich glaube, wir müssen uns auch dieser Thematik stellen, die Stadt wieder mehr zu verdichten. Das kann der Holzbau sein, weil er eben sehr leicht ist. Das können aber auch halt modulare Sachen sein, die man dann, also auch aus anderen Materialien, die man letztendlich, die man zur Nachverdichtung benutzt, oben auf den Häusern.
Das sind ja auch ganz schöne Beispiele, ne? In Frankfurt weiß ich, dass da ja auch auf vielen, also viele Wohnungen auch aufgestockt wurden. Das ist ja ein durchaus gangbarer Weg und es gibt eben auch wirklich Vorzeigeprojekte.
Ja, und man schafft damit vielleicht dann einfach eine Verdichtung, die man auch braucht für die Infrastruktur. Ich meine, wir müssen uns immer klar machen, dass wir als Gemeinschaft, also als Gesellschaft finanzieren wir U-Bahn, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser etc. Diese Infrastruktur braucht eine ganz bestimmte Dichte. Wenn sie die nicht mehr hat, wie bei Kläranlagen in den Weiten von Brandenburg, dann geht diese Kläranlage nicht mehr. Dann überfordert der Betrieb der Kläranlage eine Kommune. Und das Gleiche kann man natürlich, das sieht man auch in Hamburg, dass wenn Viertel zu wenig besiedelt sind oder die Bewohnerschaft zu alt wird, dann verbrauchen die zu wenig, zum Beispiel einkaufen, also Lebensmittel, dann schließt der Supermarkt. Und wenn der Supermarkt schließt, dann wird alles ganz schrecklich. Also das sind so Dinge, wo man auch mit einer Verdichtung tatsächlich wieder einen Stadtteil zum Leben erwecken kann und damit wieder sozusagen Dinge eben halten kann, die da waren oder vielleicht sogar neue Dinge dazu bringt.
Du hattest ja vorhin auch schon das Thema KI angesprochen. Das lässt sich damit ja auch wieder wunderbar kombinieren, ne? Also da gibt es ja mittlerweile auch schon viele Möglichkeiten, wo diese Potenziale ganz systematisch abgeklärt werden können. Wo gibt es genau diese Flächen noch zur Nachverdichtung?
Ja, das ist das eine. Also wo gibt es die noch? Da haben wir selber sogar eine Software entwickelt, die aus Luftbildern und Bebauungsplänen letztendlich Potenzialanalysen erstellt. Ganz spannendes Thema. Die Stadt Hamburg, also die HCU, die hat auch ein super spannendes Forschungsprojekt, wo sie genau das versucht, nämlich herauszufinden, wie würde sich eigentlich eine zum Beispiel eine U-Bahn auswirken oder eine Schule oder wie wirkt sich Verkehrsführung aus, wie wirkt sich eine neue Bevölkerungsstruktur aus auf Stadtviertel und Umgebung. Und das sind ja so viele Wechselwirkungen. Das kriegt man eigentlich wirklich nur noch mit hoher Rechenleistung hin und wahrscheinlich auch nur mit KI.
Habt ihr da aktuell Planungen auch aufzustocken?
Also haben wir nicht. Wir müssen natürlich immer gucken, wie viel bringt uns das und die Dinge, die wir machen, die müssen also auch immer einen 1:1 Praxisbezug haben. Also ich weiß, ich habe mal vor, als wir 2013, als ich da anfing, hatten wir noch 4 Sonderwunschmanagerinnen, das waren alles Frauen. Und wir haben dann unsere Eigentumswohnungen, haben wir dann eben ausgestattet mit verschiedenen Bodenbelägen, Türklinken, Steckdosen, was weiß ich. Und diese 4 Frauen sind mehr oder weniger alle, waren die nah am Wahnsinn, weil es nicht zu handeln war. Dieses Hin und Her und dann muss das auf die Baustelle, dann passte das nicht und so weiter. Es war schrecklich. Und da habe ich damals irgendwie ein Tool entwickeln lassen, wo wir gesagt haben, diese ganze Arbeit, dieses Auswählen, das muss der Kunde selber machen. Es geht nicht. Wir können das nicht. Das ist nicht leistbar bei 200 Wohnungen, irgendwie 200 mal in der Regel 2. Häufig sind es Paare, die kaufen, die dann in unterschiedlichen E-Mails anfluten, bis tief in die Nacht und abends hinein und am Wochenende irgendwie diese Menschen wirklich in den Ruin treiben, also Wahnsinn dran. So, da haben wir das Tool zum ersten Mal gemacht und das hat dann auch sehr, sehr schnell geklappt. Und wir haben dann, also wie beim Auto, wie so ein Car-Konfigurator, konnte man sich das dann angucken, benutzen wir immer noch, funktioniert, wird dann immer wieder auf jedes neue Projekt sozusagen angepasst und bringt uns, ja, wir haben gar keinen mehr im Sonderwunschmanagement.
Okay.
Also wir haben noch jemanden, der das sozusagen pflegt und so weiter, aber es macht der Kunde. Und ich glaube, das ist ein Thema, also das zeichnet uns auch aus. Wir haben dann als zweites Softwareprojekt, was wir gestartet haben, haben wir das ganze Thema Baukostencontrolling, war ein Riesenthema. Das haben wir irgendwie entwickelt und haben aber festgestellt, dass wir letztendlich dann doch ein Immobilienunternehmen sind und kein Softwareunternehmen. Es ist doch so komplex,
ne?
Ja, es ist komplex. Und die Softwarebranche, und das ist gut, von der habe ich viel gelernt, die vereinfachen. Die sagen einfach, okay, das Problem ist unglaublich komplex, ich muss es vereinfachen. Und wenn ich es dann vereinfacht habe, dann mache ich eine klitzekleine Lösung nur für dieses vereinfachte Problem. Das löst aber noch nicht die Realität. Und dann der User, der kriegt das Tool auf den Tisch, der probiert das aus und beschwert sich und sagt, das fehlt und das fehlt und das fehlt, und er wird nachjustiert. Und das ist der richtige Ansatz, also in kleinen Schritten anfangen. Und bin ich nochmal beim Typ E, genauso sollten wir anfangen, weil wir werden nicht den Typ E fertig entwickeln und dann sagen, das ist jetzt der Typ E und dann führen wir ihn ein und keiner will ihn haben, sondern wir müssen sozusagen einfach loslegen.
Einfach machen.
Anfangen. Super. Also wer anfängt, genau, hat schon gewonnen. Ja. So war es übrigens auch mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Als ich anfing, wurde ich also wirklich stark belächelt, warum ich mich eigentlich um das Thema Holzbau kümmere. Also warum eigentlich? Weil ich meine, du kannst auch mit Steinen bauen und so weiter. EU-Taxonometrie hatte noch keiner gehört in der Immobilienbranche. Und ich mich immer gefragt, also sind wir jetzt völlig verpeilt oder leben wir auf einer anderen Welt? Weil es gibt ja nur die eine. Und ich meine, das ist ja die Zahl, die jetzt tausendfach korportiert wurde, aber wir sind an über 50% vom Abfallaufkommen beteiligt in Deutschland, die Baubranche. Und 40% unserer CO2-Ausstoß geht auch auf Konten der Immobilienbranche. Also Häuser betreiben, Häuser bauen, Häuser abreißen. Da muss man sich doch drum kümmern. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn, dass wir irgendwie auf SUVs verzichten und auf irgendwelche Flugreisen verzichten, wenn wir dieses Thema nicht anfangen.
Absolut. Können wir nur unterstreichen. Ist bei uns im Hause, wird das sehr ähnlich auch wahrgenommen und auch gelebt und gehandhabt. Wir haben bei uns auch ein paar Dinge verändert, haben mehr zertifizierte Cradle-to-Cradle-Schalter, Rezyklatschalter und sind da weltweit auch, was die Zertifizierung mit Cradle-to-Cradle auch bei KNX angeht, auch der einzige Hersteller aktuell. Super. Das kriegen wir halt auch wirklich nur gemeinsam hin, ne? Das ist ja auch in jeder Veranstaltung, wo wir sind, bei jedem, ich sag mal eigentlich Gespräch, es geht nur zusammen. Wenn wir gemeinsam schauen, wo sind die Herausforderungen, wie können wir das machen und auch über Lösungen, die ja manchmal da sind, oder häufig sind ja schon auch Lösungen da, sie sind halt vielleicht nur noch nicht allen bekannt, dass wir einfach auch drüber sprechen.
Sie sind nicht allen bekannt und sie sind häufig ein bisschen teurer. Das liegt auch daran, dass es häufig noch kleine Lösungen sind oder Lösungen, die halt noch nicht so eine Marktreife haben. Und dann, ja, wenn man nicht getrieben wird, dann sagt man, ach nee, komm, die paar Euro, die nehme ich dann auch noch mit und probiert das gar nicht aus. Also letztendlich haben wir schon unheimlich viele Produkte, die funktionieren und die man auch super einsetzen könnte. Auch gerade das Thema Cradle to Cradle ist ja super spannend. Da haben wir uns, also da sind wir dabei, uns sehr schlau zu machen und wir stellen fest, die ganze Thematik ist höchst komplex. Sie ist überhaupt nicht mehr einfach, denn auch die Frage ist, wenn so ein Lichtschalter zurückkommt, was passiert dann mit diesem Lichtschalter und wie wird das dann weiter? Also das ist spannend. Das geht auch nur mit der Industrie zusammen.
Das geht nur so gemeinsam und das war auch für uns im Hause wirklich eine Herausforderung für die Kollegen. Dieser Prozess ist sehr, wie soll ich sagen, aufwendig. Sehr aufwendig, viele, viele Excel-Listen.
Ja.
Wir nehmen sie nicht zurück, das liegt tatsächlich bei dann den Installateuren, aber wir haben jetzt gerade ein aktuelles Projekt, wo Schalter ausgebaut wurden, gereinigt, wieder eingesetzt und mit dann LS990 auch ergänzt wurde. Mhm. Aber weißt du, was der Clou ist? Das Allergrößte, bei uns kostet das nicht mehr, die Produkte sind nicht teurer. Und das ist glaube ich, etwas, worüber wir mehr sprechen müssen.
Ja, das ist natürlich super. Aber die Rücknahmeverpflichtung wäre dann sozusagen noch der letzte Punkt, wo man dann noch sagt, okay, daraus, weil was macht der Elektriker damit?
Ja, naja, diese Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist ja erstmal, dass alles dem Kreislauf wieder zugefügt werden kann. Und das haben wir halt erreicht. Das geht schon. Das kriegen wir alles hin. Auch mit der KNX. Wie gesagt, damit sind wir weltweit aktuell der einzige Hersteller, der das hinbekommt.
Ich meine, das Gute ist ja, dass viele Produkte ja auch wirklich sehr langlebig sind.
Ja.
Und ich glaube, an dem Punkt muss man nochmal ansetzen.
Total.
Der Lichtschalter muss halt irgendwie einfach hochwertig sein und die anderen Produkte müssen hochwertig und müssen auch schön sein. Und wenn man dann auch noch letztendlich die Optik austauschen kann, weil häufig ist es ja nur die Optik, die stört, dann ist das natürlich toll.
Ja. Darum, Qualität ist der kürzeste Weg zur Nachhaltigkeit.
Das stimmt.
Fabian, wir kommen auch schon zum Ende unseres Podcasts und haben noch eine persönliche Frage mitgebracht. Denn wir wissen, du bist nicht nur leidenschaftlicher Hobbykoch, du restaurierst auch gerne selbst Möbel. Dürfen wir fragen, was das nächste Projekt ist, was in dem Bereich ansteht?
Ja, ein Tisch. Es ist ein großer Küchentisch, den ich neulich gekauft habe und der meinem jüngeren Sohn sozusagen in seinem Zimmer Zimmer ist. Und ich finde ihn wunderschön. Er findet ihn nicht so schön. Und wir werden ihn jetzt in die Waschküche tun. Und dazu muss er einmal komplett saniert werden. Und ich freue mich auf dieses Projekt.
Super. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, für deine Zeit. Das hat uns sehr gefreut.
Ja, vielen Dank, Wiebke. Vielen Dank, Anna. War schön, dass ich hier war.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Zuhören heute und bis zur nächsten Folge vom Sphäre-Raum-Talk von Rotonda Business Club und Jung.